Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir sind heute im Studio und zwar voll besetzt. Wir haben zwei Gäste und Wolfgang Back ist natürlich wie immer dabei und wir haben eine ganze Menge Themen vorbereitet.
Und es ist die 20. Folge. Wir wollen sprechen über den 100-Dollar-Laptop. Den haben wir ja schon zweimal eigentlich vorgestellt.
Jetzt, aber der heißt ja jetzt nicht mehr 100-Dollar-Laptop.
Nein, der heißt jetzt 150-Euro-Dollar-Laptop. Ja. Denn sie konnten den Preis nicht halten. Und die Auslieferung geht aber bald los. Es werden Millionen von diesen 150-Dollar-Laptop jetzt werden ausgeliefert.
Radiosender im Netz, im Internet. Das ist eine Sache, die quasi explodiert. Wir senden ja letztendlich auch im Internet. Wir haben einen sehr jungen Kollegen hier, der mit unglaublich viel Einsatz und Kosten ein Radio im Internet betreibt. Wir wollen mit ihm sprechen und mal hören, wie er die Sache sieht.
Und dann haben wir einen Mitarbeiter der Firma Tobit da. Tobit hat im Jahre 2002 eine Software rausgebracht, die heute noch kostenlos ist. Sie heißt Clip Ink und mit Clip Ink kann ich mir viel Arbeit abnehmen lassen, indem ich sage, zeichne doch einfach mal auf und am Schluss habe ich alles aufgezeichnet und kann das wegwerfen, was ich nicht haben will und kann eben das behalten, was mir gefällt.
Ganz kurz noch ein Thema. Google auf dem Weg zur Allmacht, habe ich es mal genannt. Wir wollen mal erzählen, was Google heute alles tut, kann und macht und wie es aussieht. So, jetzt kommen wir erstmal zu Herrn Peter Sommer.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Sommer. Herr Sommer, Clip Ink. Was heißt Clip Ink und was tut es?
Ja, Clip Ink heißt die Clip Inc., also die Firma, die uns die Clips besorgt. Und Clip Ink ist eine Freeware, die ich mir runterladen kann. Und mit Clip Ink habe ich halt die Möglichkeit, gleichzeitig mehrere Internetradiosender aufzuzeichnen. Und dementsprechend habe ich die Möglichkeit, im Programm wieder zurückzuspulen, was man nämlich heutzutage so nicht hat, wenn man Internetradio hört.
Es geht alles automatisch. Man braucht fast nichts zu tun. 2002 waren wir noch nicht ganz so weit, dass das Internet so viele Radiostationen geliefert hätte. Da gibt's eine Klinke von der Soundkarte und da musste man ein Radio einstecken, ein analoges Radio, sagen wir mal den WDR, einstellen und der kam über die Soundkarte rein. Und dann ist das Interessante, dass plötzlich das Radio weiß, was da gespielt wird. Und wie macht ihr denn das?
Also es werden diese Streams, die Clipping aufzeichnet, die werden ausgewertet und über eine gewisse Datenbank werden dann halt diese Streams gefiltert und wir können dann ganz genau sagen, welcher Song wo in diesem langen Stream, der ja aufgezeichnet wird, enthalten ist und den können sich die Hörer dann anklicken und dementsprechend auch anhören.
Da steht dann drin, wer der Interpret ist und wie der Titel heißt.
Ja.
Das ist sehr, sehr wertvoll, wenn man sowas weiß, wenn man eine eigene Datenbank eventuell aufbaut, denn sonst weiß man das ja nicht, sonst hat man einfach nur einen Titel.
Damals war es so, dass das, was ich vom Radio aufgenommen habe auf einen Kassettenrekorder und da brauchte ich keine Gebühren dafür bezahlen. Das ist ja in meinen Rundfunkgebühren drin gewesen. Ich konnte mir also viele Kassetten zum Beispiel ziehen. Das haben Sie ja umgesetzt auf den Computer. Und wie sieht's denn jetzt aus, wenn ich es aus dem Internet lade? Ist das legal? Darf ich mir da einfach diese Dinger herunterladen und speichern oder muss ich da auch irgendwie dafür bezahlen?
Das ist genau der Punkt. Wir laden nämlich nicht aus dem Internet herunter, sondern wir zeichnen auch, wie damals mit dem Kassettenrekorder, das Live-Programm mit. Das heißt, jeder User macht das vor Ort. Es werden keine Songs heruntergeladen, weil das wäre ja illegal, sondern es wird direkt auf dem Rechner aufgezeichnet und dementsprechend habe ich dann die legale Schiene.
Ist das spitzfindig oder kommt mir das nur so vor?
Das ist sehr spitzfindig, aber es ist halt legal und so sollte es ja sein.
Das hat noch kein Rechtsanwalt irgendwo hingekriegt, dass er sagte, was ihr da macht, das dürft ihr nicht?
Nein, dann in dem Moment müsste ja wirklich die Aufzeichnung verboten werden und genau das ist es eben nicht zurzeit und das war es damals ja auch nicht. Also wir machen wirklich nichts anderes wie damals mit dem Kassettenrekorder, nur dafür nutzen wir jetzt den PC.
Und warum kostet das nichts? Also diese Software, normalerweise kostet Software ja Geld.
Ja.
Warum ist das kostenlos?
Weil es ist einfach ein Produkt, was jeder haben sollte. Clipping sollte wirklich jeder nutzen können. Und gerade in diesem Bereich kann man am besten eine Freeware einsetzen und sagen, Leute, ladet euch das einfach runter. Und damit habt ihr die Möglichkeit, die aktuellste Musik
Peter Sommer, Sie sind ja von der Firma Tobit und nicht von irgendeinem Sozialverein. Wovon leben Sie? Woran verdienen Sie Geld, wenn Sie das kostenlos machen?
Ja, Tobit Software hat natürlich auch noch andere Produkte, die wir im Businessbereich einsetzen, wo Clipping eigentlich ein kleiner Teil ist. Clipping ist eigentlich das Sahnehäubchen und David, also unser eigentliches Produkt, ist sozusagen die ganze Bäckerei.
Also sie leben von etwas anderem und ganz mit genau, Clipping ja. geben sie den Leuten irgendwie ihr Sahnehäubchen und machen quasi damit Werbung mit eigenen Produkten.
Ja.
Gut, das finde ich eine schöne Sache.
Das Thema Radio, Netzradio, ist ja heute Schwerpunkt von dieser Sendung. Und wir haben hier einen jungen Gast, Guido Gaminiartz. Ich bin auf ihn gestoßen, als ich auf ein Internetradio gestoßen bin, was mit 192 Kilobit pro Sekunde ausgestrahlt hat. Und das ist sowas, was in meine eigene Musikdatenbank reinpasst. Und ich dachte, ist doch schön, Clip Inc. geladen, Wunschradio geladen. Und dann kommt so nach und nach so alles Mögliche. Und das kann man sogar bei ihm einen Titel wählen. Und dann habe ich das so probiert mit Roger Whittaker. Hatte denn da was von drin? Weil da habe ich gar nichts von. Ich möchte eigentlich auch nichts von haben, aber zu einer richtigen Datenbank gehört eben, dass man auch sowas hat. Und dann wählt man das und dann kommt das in der nächsten Stunde oder anderthalb Stunde. Plötzlich kommt der Roger Whittaker über das Wunschradio.de und wird sogar mit 192 Kilobit pro Sekunde geliefert. So ein Radio zu machen, kostet das viel Geld?
Das ist leider heutzutage nicht mehr günstig. Es war vor ein paar Jahren noch sehr günstig, dass man es wirklich als Hobby ausführen konnte. Heutzutage sind die Gebühren sehr, sehr hoch gegangen durch die GEMA und durch die GVL. Also die GEMA ist dafür da, um die Beträge für die Texte, Komponenten und Dichter einzutreiben. Und
also mein Roger Whittaker, wenn wir dabei bleiben, der kostet GEMA. Gebühr, der ausgestrahlt werden darf. Und was kostet er noch? GVL?
Der kostet noch GVL-Gebühr, genau. Also GVL ist der Part von dem Geld, der dann zu den Plattenlabels und zu dem Roger Whittaker dann in diesem Fall selber gehen würde.
Und wer das nicht macht, wird der schnell gefunden und kriegt der Ärger?
Der sendet natürlich illegal, kann natürlich gefunden werden und wenn er gefunden wird, dann kann es auch sein, dass ein Schadensersatz droht, ja.
Und dann nimmt man seinen Server und stellt ihn woanders hin, wo so eine Grenze davor ist, sagen wir mal nach Holland oder nach Belgien, und sendet von dort. Oder gibt es da die gleichen Gesetze?
Da gibt es die gleichen Gesetze, weil man in Deutschland diesen Radiostream dann hineinbringt und dementsprechend auch vergüten muss. Wenn man von Deutschland aus ins Ausland streamen würde, müsste man genauso gut auch eine multiterritoriale Lizenz erwerben und dadurch auch im Ausland senden und dann nochmal pro Land, in das man seine zusätzlichen Gebühren zahlen.
Hey. Aber kann man denn tatsächlich das irgendwie verhindern, wenn ich jetzt einen Server habe? Irgendein Belgier, ein Freund von mir, macht so etwas und ich höre mir das in Deutschland an. Kann der doch nichts dafür?
Da kann man auch eigentlich meiner Meinung nach nicht viel dran verhindern. Also es ist der große Wunsch, dass man es eingrenzen kann von GEMA und von GVL. Es gibt in den Nutzungsbedingungen sehr, sehr viele Punkte, die nicht sehr gut erfüllbar sind, wo auch drin steht, falls möglich, sollte man es verhindern, weil man ganz genau weiß, dass diese Sachen so in diesem Umfang gar nicht wirklich eingehalten werden können, nicht alle Punkte. Und die nicht eingehalten werden können, da steht dann halt dieser Punkt, falls möglich vor.
Heißt, unsere Verordnungen und Bestimmungen, die sind irgendwie alle Banane, weil da wird etwas verlangt, was gar nicht machbar ist, technisch gesehen?
Aktuell schon, ja, weil man schon verhindern sollte, dass mitgeschnitten wird, beispielsweise. Dabei ist es ja, wie wir eben gehört haben, schon legal. Und weil man einfach darauf achten sollte, dass da jetzt, sage ich mal, nicht jeder da so direkt an diese Lieder rankommt. Obwohl das ja ein ganz normaler Radiobetrieb ist, ist es einfach so, dass das Internet sehr schnelllebig ist. Die Bandbreiten werden immer schneller und dadurch kann man natürlich auch viel stärkere Sachen empfangen, von der Qualität her sehr hoch. Deshalb auch diese 192 Kilobit und da sind wir wirklich schon beim CD-Format, was früher natürlich gar nicht möglich war.
Ja, lassen Sie mal Herrn Sommer fragen. Sie stellen jetzt den Dienst und die Software zur Verfügung, dass ich das, was wunschradio.de ins Internet bringt, laden kann. Ich darf es aber normalerweise nicht aufzeichnen. Bei Warum? Ihnen kann ich es auch nicht aufzeichnen. Was ist darin jetzt richtig oder wer macht etwas falsch? Oder
wieso kannst du das nicht aufzeichnen?
Ich darf es ja nicht, normal, hören wir gerade.
Doch, doch.
Es ist ja nicht gewünscht.
Es ist nicht gewünscht, aber es ist dennoch legal. Also der große Wunsch von GEMA und GVL wäre eigentlich, dass es viel, viel weniger Webradios gibt. Das ist eigentlich das, was in den letzten Jahren stärker durchgesetzt werden sollte. Das ist eigentlich unter vorgehaltener Hand gesagt. Es sind Gespräche, es gibt einen deutschen Internetradioverein, der da Gespräche hatte mit GEMA und GVL und nebenbei wurden solche Sachen dann schon leicht angedeutet. Mittlerweile ist es aber so, dass die Musikindustrie erkennt, dass Webradios sehr wohl für die Unterstützung der Künstler da sind und sehr wohl auch ein großes Interesse an Künstlern weitervermittelt. Und dementsprechend ist es eigentlich um diese Diskussion sehr, sehr ruhig geworden mittlerweile.
Die Zahlen ja auch dafür.
Sicher.
Guido ist 22 Jahre alt.
Das ist richtig.
Und ist noch in der Ausbildung. Und sein ganz, ganz großes Hobby ist das Radio. Und er will ja auch versuchen, das eventuell mal auf solche Beine zu stellen, dass er davon leben kann. Nur da sind wir noch weit von weg.
Da sind wir noch weit von weg, genau. Also im Internetradio mache ich bereits knapp 5 Jahre. Ich habe damals angefangen bei einem Lokalradiosender durch ein Praktikum und habe eigentlich da gemerkt, dass es genau der Bereich ist, in dem ich weitermachen möchte. Nun konnte man natürlich während der Schulzeit nicht nebenbei irgendwie einen Radiosender gründen und hat sich schlau gemacht. Und da gab es im Internet dann halt schon diese ersten größeren Internetradios, wo man dann einfach neidisch wurde, weil man gesehen hat, man kann da was machen, auch wenn man nebenbei was ganz anderes macht. Und daraufhin hatte ich dann den ersten kleinen Sender damals gegründet. Und daraus hat sich dann der heute 3. Sender entwickelt, der natürlich auch meine Erwartungen jetzt bei weitem gesprengt hat, sonst säße ich heute nicht hier.
Ich möchte nochmal eine Frage an Peter Sommer stellen. Herr Sommer, wenn wir das so hören, das wird nicht gewünscht, dass aufgezeichnet wird, es wird aufgezeichnet. Sie stellen Software zur Verfügung, dass wir es aufzeichnen können. Aber Sie mit Clipping, Sie geben mir ja gar keinen Download, sondern Sie geben mir nur Links. Ist das so richtig?
Wir stellen die Verbindung zu dem Radioserver her.
Das heißt also, wenn ich von irgendetwas laden will von Ihnen, dann geben Sie mir nur einen Link auf, zum Beispiel Wunschradio, und selbst bieten Sie gar nichts an.
Wir haben in Clipping ist eine Senderliste enthalten, und in dieser Senderliste ist jetzt zum Beispiel auch wunschradio.de gelistet, und der User vor Ort kann selber entscheiden, welchen Radiosender er denn jetzt gerne aufzeichnen möchte, beziehungsweise auch hören möchte über Clipping. Und in dem Moment nutzt der Hörer das selber. Das heißt, wir geben gar keine Daten zum Download, die stellen wir gar nicht zur Verfügung, sondern lediglich die Senderliste, über die man auswählen kann, welchen Radiosender man jetzt gerne aufzeichnen
und Zusatzinformationen. Wer gerade die, was singt und so weiter.
Ja, das sind die ID3-Take-Informationen, die dann übermittelt werden.
Die kommen aber von Ihnen dann.
Aus der Datenbank, ja.
Genau. Das heißt, Sie sind ja irgendwie dann verlinkt mit dem Anbieter der Streams oder der Sachen.
Die einzelnen Clipping-Server fragen bei uns immer einmal wieder an, zu einer gewissen Zeit, fragen die einmal an und bekommen dann die ID3-Tag-Informationen der Songs, die gerade in diesem gesammelten Stream aufgezeichnet worden sind.
Mhm. Das funktioniert gut?
Mhm. Einwandfrei.
Wie viele Sender sind im Moment gelistet?
Also wir haben im Moment
100?
Ja, über 100, 140 Sender rund, die wir jetzt nur im IP-Bereich zur Verfügung stellen. Und bis zu 15 Millionen Songs werden pro Tag geklippt von Clipping-Usern.
Was heißt das denn jetzt so an Traffic für so einen Radiobetreiber? Denn ich weiß ja, was so Traffic kostet.
Traffic ist natürlich im Internet eine sehr teure Angelegenheit. Jetzt kommt es darauf an, was für eine Art Webradio ich dort betreibe. Und die normalen Webradios haben eigentlich durchschnittlich, sagen wir mal so, zwischen 20 und 60 Hörer. Und das sind eigentlich diese ganz normalen Hobbyradios, die man auch in sehr vielen Chats vorfinden kann, wo das wirklich auch als Hobby ausgetragen wird. In meinem Fall ist es jetzt ein bisschen größer. Ich bin ja auch als kommerzielles Webradio bei GEMA und GVL gelistet. Und dort
sind. Wie viele Hörer kann man das so abschätzen?
Monatlich schalten mehr als 1 Million Hörer ein. Derzeit sind unsere Ressourcen so, dass gleichzeitig knapp 2000 Hörer versorgt werden können. Es geht mittlerweile über 5 verschiedene Server, die allesamt mit 100 Mbit angeschlossen sind. Und man liest schon mal öfter diese Traffic Unlimited Angebote, warum es diese überhaupt gibt. Das kann doch eh keiner benutzen. Es gibt eine Sparte im Internet, die sie wirklich brauchen, das sind die Internetradios. Pro Server werden ganz schnell 20 bis 40 Terabyte Datenverkehr produziert, und das hochgerechnet bei 5 Servern ist das.
Ein Terabyte $100?
Ein Terabyte $100 kann ganz gut hinkommen.
Ja. Ja, und wie macht man das als 22-Jähriger, der in der Ausbildung ist?
Ja, das läuft so, dass ich neben meiner Ausbildung noch ein Nebengewerbe habe, dass ich, ich mache beispielsweise noch Internetseiten, ich bin in einem Autohaus als Netzwerkadministrator so ein bisschen tätig und kümmere mich dort um viele Sachen, repariere PCs oder sowas und dann halte mich eigentlich mit anderen Sachen über Wasser, um das Radio, so wie es aktuell läuft, finanzieren zu können. Also es ist so, dass das Radio zwar aussieht, als würde es sehr viel Geld bringen können, aber dadurch, dass da natürlich ein großer Haufen an Hörer ist und wenig Sponsoren, dass es dann doch schon eigentlich sehr viel Geld kostet.
Ja, es gibt die Möglichkeit bei dem Radio, um das mal kurz zu sagen, man kann da anrufen für 49 Cent und kann sagen, ich grüße meine Oma in Ohr-Ergenschwick, und das wird dann gebracht als Voice in der Sendung, dieser Gruß. Aber ich höre nicht viel Grüße, wenn ich da so mal davor sitze.
Das ist richtig. Dieser Service, der kostet natürlich 49 Cent, ist natürlich auch nicht gerade günstig, ist aber dafür notwendig, weil schon sehr, sehr viel Geld davon direkt beim Betreiber von der Hotline liegen bleibt, sage ich jetzt mal, das Ganze muss natürlich aufgezeichnet werden, es muss mir zur Verfügung gestellt werden, es wird per FTP auf einen Heimserver gesandt, um dort im Radio weiterverarbeitet zu werden. Und soll natürlich auch nicht zu günstig sein, weil es sonst dieser Faktor ist, da ich nun mal nicht den ganzen Tag im Studio sein kann, dass dort irgendwelche falschen Sachen gesagt werden und natürlich auch die Hörer damit nicht genervt werden sollen. Es soll was Besonderes sein, dass man zum Beispiel jemanden mal zum Geburtstag gratulieren kann oder einen kleinen Liebesgruß über den Äther, wie man so schön sagt, schicken kann. Und ist auch eigentlich nicht so geplant, dass nach jedem Titel so ein Gruß laufen sollte. Dann würde es mich, glaube ich, auch selber nerven.
Es ist ja so, dass das Radio sowieso für sich ganz alleine läuft. Das läuft vollautomatisch. Vielleicht reden Sie mal mit dem WDR. Vielleicht kann ich da einige Leute einsparen.
Ja, nicht noch mehr.
Es ist aber auch manchmal gestört. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Dann ist es natürlich, weil er ist natürlich den ganzen Tag nicht da, dann ist es den ganzen Tag über so ein Notprogramm läuft dann da.
Das ist richtig. Also wenn zum Beispiel mein DSL-Provider meine Leitung zufällig gekappt hat, was dann in heutigen Zeiten ja auch schon mal öfter passiert, dann kann ich natürlich von zu Hause aus den Radiostream nicht hochschicken. Das heißt, von mir kommt nichts am Server an. Der Server erkennt dies aber, dass dort die sogenannte Source dann nicht ankommt und spielt ein Notprogramm mit wenigen Liedern mit einer kurzen Ansage dazwischen, dass da ein Problem existiert und dass man bemüht ist, dieses Problem zu lösen. Man hat natürlich die Möglichkeit, über andere Computer, die anders angebunden sind, mal schnell eine Nachricht auf der Homepage zu hinterlassen oder vielleicht von einem anderen Ort weiter zu streamen. Aber wie schon gesagt, ich bin auch nicht den ganzen Tag zu Hause und so bekommt man auch natürlich nicht immer jede Störung mit.
Herr Sommer, das ist jetzt Radio. Wie sieht's denn mit Video aus? Haben Sie auch ein solches Projekt Richtung Video geplant oder vielleicht sogar schon fertig?
Also das Ganze ist natürlich ein unheimlich interessantes Thema. Zu dem Video kämen dann auch noch Vodcasts und Podcasts, die man später auch noch mit einbinden könnte. Wir machen uns dazu so unsere Gedanken. Wir planen auch schon was in die Richtung. Aber man muss natürlich auch noch was haben, was man dann später den User nochmal zur Verfügung stellen kann.
Deswegen haben wir sie nicht eingeladen. Ja, wir wollen schon was Neues wissen.
So ein kleines YouTube in Deutschland?
Ja, YouTube ist eigentlich eher ja die Plattform, wo das Ganze angeboten wird. Ist natürlich auch sehr interessant, gerade für junge Leute. Aber die Möglichkeit zu haben, solche Sachen aufzuzeichnen und dann auch auf dem persönlichen Rechner einfach nochmal zur Verfügung zu haben, ist immer sehr interessant. Und man merkt, dass gerade in diesem Bereich der Medien, sage ich jetzt mal, die Informationen immer mehr reinkommen, egal ob über Video oder Radio jetzt. Und dementsprechend muss man natürlich da auch am Ball bleiben und solche Sachen dann auch entwickeln.
Ganz klar. Haben Sie eine Vorstellung, wann es soweit sein könnte, dass Sie da aktiv werden?
Also Clipping ist ein Produkt, was durchgehend aktualisiert wird. Wir bleiben immer auf dem Laufenden, es wird immer weiterentwickelt und es befindet sich gerade auch schon in diesem Thema.
Ja, vielen Dank. Das ging schnell vorbei.
Ja, an beide waren viele interessante Neuigkeiten. Schönen Dank für Ihren Einsatz, den Sie mit Ihrem Wunschradio.de machen. Ich finde das auch so großartig. Und dann das Geld reinzustecken in das Hobby für andere,
toll. Und vielleicht kommt es ja wieder zurück, wenn man
durchstarten
kann. Ja. Was mir am besten gefallen hat, das war eben die Podcasts und die Vodcasts.
Ach, woran du immer denkst. Mann, wir machen doch keine Sendung für Alkoholiker, sondern für Technikfreaks. Technikfreaks, das ist auch so ein Thema. Wir haben etwas berichtet über den 100-Dollar-Computer, ein Notebook, welches wirklich weltweit zum Einsatz kommen sollte, überall da, wo bisher die EDV zu teuer war und nicht verbreitet werden konnte. Nun, diese 100 Dollar war ja ein Wahnsinnspreis, wenn man sich ansieht, was das Gerät alles können sollte, aber sie können nicht gehalten werden. Momentan sieht es so aus, als würde dieser 100-Dollar-Laptop für 150 Dollar verkauft werden. Dafür sind aber die Stückzahlen riesig. Wolfgang, du weißt da Näheres.
Das geht dann sofort in die Millionen hinein. Die ersten Laptops, die sollen jetzt Mitte 2007, auch das hat sich wieder ein bisschen verschoben, nach Libyen vor allen Dingen, Argentinien, Nigeria und Brasilien geliefert werden. Und da geht es um einmal 2 Millionen, glaube ich, nach Libyen. Und dann Brasilien ist ein noch größeres Land. Das lohnt sich dann schon, die Stückzahl. Und wir hoffen, dass dieser Laptop viel dazu beitragen kann, dass Kinder in der anderen Welt, die es nicht so gut haben, vielleicht damit arbeiten können und damit viel, viel lernen können, um den Anschluss besser zu bekommen.
Da stehe ich hundertprozentig dahinter, aber manchmal meine ich, EDV-mäßig sei Deutschland auch ein Entwicklungsland. Denn bei uns an den Schulen, da haben wir auch manchmal nur teilweise alte Computer oder viel, viel, viel zu wenig. Es wäre toll, wenn wir in Deutschland auch so etwas haben könnten.
Ich glaube, da würde der 150-Dollar-Laptop ganz gut hinpassen in die Klasse.
Das denke ich auch. Und das würde uns wahrscheinlich auch bei der PISA-Studie weiterbringen. Ja. Dann könnten die Kinder auch alle mal bei Google reingucken. Ein Moloch. der im Moment nicht wächst, sondern explodiert. Es gibt kaum ein Gebiet, wo Google nicht aktiv wird, wo es nicht dazu kauft, wo es nicht irgendwelche Plätze einnimmt.
Was mich da wundert, ist, dass Google noch keinen Sound hat. Da sind sie bisher unterbelichtet, aber es wird bestimmt auch noch kommen. Sie haben Bilder, sie haben Videos, sie haben die Suchmaschinen, sie haben eine Geldüberweisungssache. Sie werden demnächst die Bücher alle
digitalisieren. Die übrigens von,
digitalisieren.
Von eBay blockiert wird. Also mit dem Google-Zahlsystem kann man bei eBay nicht bezahlen.
Ja, ja, klar. Und Google ist aber auch jemand, der sehr schnell durch seine Werbung, auch diese Betreiben, diese AdSense-Werbung, sehr schnell IP-Adressen hin und her schickt. Und die sich sehr viel merken und die gucken, was man da so sucht. Und wenn die IP-Adressen irgendwie zusammenkriegen, dann wissen die, was man sucht und welche Werbung man guckt. Und so nach und nach könnte entstehen, ich habe das mal geschrieben in einem, ist bei uns auf der Homepage drauf, dass wenn ein Kind geboren wird, macht es sich ja manchmal schon bemerkbar, indem Bilder gemacht werden und diese Bilder werden zum Teil ja schon bei Google eingestellt oder sie werden irgendwo im Netz eingestellt und so nach und nach erkennen die Robots von Google, dass da ein neuer Erdenbürger heranwächst und sie begleiten ihn dann während seines ganzen Lebens und sie wissen alles genau, was er macht. Irgendwann wird er mal vielleicht gut Billard spielen und dann macht er einen Preis. Google weiß das, dass der einen Preis gemacht hat. Er kennt ja auch diese Figur. Und irgendwann wird er heiraten, das steht dann irgendwo auch, wird auch im Netz drin stehen, auch wieder Bilder und so weiter. Und Google wird erfahren, was dieser Junge macht. Und Google macht sich ein Abbild, nicht nur von ihm, sondern eigentlich von allen.
Man sollte vielleicht wissen, dass Google mittlerweile an der Börse die 500-Dollar-Grenze pro Aktie übersprungen hat, dass Google 156 Milliarden Dollar wert ist mittlerweile.
Das ist, glaube ich, was ist das? Das ist Daimler-Benz, also Daimler-Chrysler plus VW.
Ja, die alle drei
plus,
zusammen.
Plus Frocht oder was?
Ja, ja, die zusammen sind etwa nicht mal ganz so viel wert wie Google allein.
Und das innerhalb von 8 Jahren.
Microsoft liegt bei 226 Milliarden Dollar. Das heißt, es dauert vielleicht eine 1-2 Jahre, dann hat Google Microsoft eingeholt. Weltweit ist Google vom Wert her die Firma, die an Position 4 steht nach 8 Jahren. Wenn wir überlegen, was Google alles tut, Google greift ja irgendwo auch Microsoft an, wenn ich an Rightly denke. Die haben also eine Textverarbeitung, die im Internet kostenlos zur Verfügung steht, an der mehrere weltweit zusammenarbeiten können. Genauso eine Tabellenkalkulation.
Wir hängen da ja auch drin, denn wir machen unsere Sendungen auch bei Rightly, stellen wir da rein und jeder kann reingucken und kann da was dazu schreiben.
Ja.
Ist schon gut, ist schon nett.
Ja, natürlich ist es nett, aber Google weiß natürlich, was wir vorhaben, weiß, was wir machen. Und du kannst mir sagen, was du willst, auch wenn Beteuerungen da sind, aber ich glaube, das noch längst nicht alles. Google ist überall drin, nicht nur in der Suchmaschine. Google merkt sich ja auch, wir können diese Statistiken ja selbst abrufen, wenn wir wollen und wenn wir wissen, wie, welche Webseite wie oft aufgerufen wird. Das können wir quasi in dem Moment, wo wir die Seite aufrufen, uns darstellen lassen, in wie sie gewertet wird von Google. Google sammelt Informationen über viele Dienste. YouTube gehört ja auch zu Google, das haben sie ja für ein Schweinegeld gekauft, warum weiß keiner so genau. Sammelt Informationen und Google tauscht auch aus unterschiedlichen Diensten Informationen aus. Heißt, Google setzt Cookies. Diese Cookies werden von anderen Diensten ausgelesen. Die wissen dann, der war dann und dann bei dem anderen Dienst drin und hat danach geguckt. Das heißt also, so ein Cookie ist nicht mehr nur, um irgendwas zu merken, damit gesagt wird, hallo, Tag, mein Lieber, bist ja wieder da und ich helfe dir. Sondern man erstellt quasi ein Abbild, wofür interessiert er sich, zu welcher Zeit, was tut er, was macht er. Und das macht mir irgendwo Angst.
Ich habe auch gelesen, ich glaube, es war wohl auch so, dass Google auch so Scheingefechte mit der amerikanischen Regierung geführt hat, dass die also tatsächlich so getan haben, als hätten sie geracht mit denen und in Wirklichkeit haben sie hintenrum sich mit denen zusammengetan.
Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen. Ich habe schon erzählt, dass ein Ex-Geheimdienstmitarbeiter in einem Rundfunkinterview in Amerika berichtet hat, dass Informationen von Google direkt an den Geheimdienst geflossen sind. Und nach außen hin haben sie sich mit dem Innenministerium gekracht, damit das so aussieht, als hätten sie nichts mit dem zu tun. Also es ist für mich irgendwo ein ganz gefährliches Teil. Und man muss vorsichtig sein mit dem, was man Google sagt und was man irgendeine Art und Weise preisgibt. Denn gesammelt wird letztendlich alles.
Aber es ist natürlich auch die raffinierteste Geschäftsmethode, denn wir als Nutzer, wir kriegen ja gar nichts von mit. Wir brauchen ist alles kostenlos. Das Suchen ist kostenlos, das Google Earth ist kostenlos, wenn ich da nicht weitergehen will.
Gut, aber die steigen ja auch in Bereiche ein. Die machen ja Werbung bis zum geht nicht mehr. AdSense ist ja nun ein riesiges Werbegeschäft. Google hat ja pro Tag über 200 Millionen Anfragen, das muss man sich mal vorstellen. Und alle diese Anfragen werden ja wieder aufbereitet, gespeichert, tendenziell und der Trend wird bestimmt. Und das ist eigentlich die Sache, dass Google weiß, welcher Anwender wann in welche Richtung tendiert und was man ihm möglicherweise anbieten kann. Also, Google ist schön, Google ist schnell, aber man sollte Vorsicht walten lassen.
Wir haben ja so ein bisschen Überblick. Also ich weiß ja, was bei uns so was wir an der kleinen Werbung, die wir drin haben, was auch reinkommt. Wenn ich das jetzt mal Millionen weltweit oder 10 Millionen weltweit nehme, dann weiß man, was da reinkommt. Und Google sagt uns gar nicht, was sie dran verdienen. Nur was wir dran verdienen. Das ist bestimmt nicht das meiste von dem Kuchen, der da abgeschnitten wird.
Nein, mit Sicherheit nicht. Das muss man schon sagen.
Es ist schon ein unglaubliches Geschäftsmodell und es gab es vorher noch nie und Microsoft wird irgendwann mal ganz, ganz klein aussehen.
Und am Anfang haben wir wirklich gesagt, was soll das eigentlich? Da ist irgend so eine Suchmaschine, die machen die kostenlos. Hm. Wie wollen die jemals Geld damit verdienen?
Ja.
Mal, wenn uns das mit unserer Sendung genauso geht, in 8 Jahren hätte ich nichts dagegen.
Ja gut, dann ist aber hören wir mal, was die Hörer eigentlich da sagen.
Einen Hörer haben wir.
Einen?
Da sollten wir jetzt einfach mal zuhören, was er möchte.
Ja, erstmal vielen Dank an die beiden für die wieder auferkorene Sendung CC2, also Computer Club, den ich schon früher mit 12, 13, 14 Jahren und noch früher gerne gesehen habe. Was mich ein bisschen wundert, ist diese extreme Reaktion auf die Kritik mit dem Wahlcomputer. Von sowas würde ich mich gar nicht irritieren lassen. Jedem seine Meinung. Ich sehe die Wahlcomputer zwar auch eher kritisch und bin auch eher ein Verfechter des von Hand zählen, aber dennoch denke ich, sollte man ein bisschen mehr cool bleiben. Bis dann.
Vielleicht sind es ja gar nicht die bösen Wahlcomputer, vielleicht ist es ja Google, was uns ein bisschen mehr Angst macht.
Nein, also man muss hier wirklich mal ganz klar sagen, von meiner Meinung, ich habe ja nicht viel dazu gesagt, man darf nicht so verbissen und verbohrt diese Sache angehen. Viele Leute sind daran beteiligt, ehrenhafte, honorige Leute, und die wollen alle nicht betrügen, sondern genau das Gegenteil davon tun. Und wenn man denen alles nur Böses unterstellt, dann frage ich mich, verdammte Hacke, warum installiert ihr denn von Microsoft Windows drauf und lasst dann berichten, was ihr an euren Rechnern habt und worauf ihr zugreift? Warum benutzt ihr Google und lasst euch dann merken, wer wann was wo getan hat? Also, man muss es ein bisschen ebener sehen, nicht mehr so aggressiv sein. Es ist eine gute Sache, es wird sowieso kommen. Lasst uns aufpassen, dass es sauber bleibt und dann haben wir genug getan.
Und lasst uns auch aufpassen, dass keine falschen Werbungen bei Google reinkommen. Da stand dann CCC Berlin und das jeder CCC heißt Chaos Computer Club. Und es war nicht der Chaos Computer Club, sondern irgendeiner hat so einen Scherz gemacht und hat da Werbung geschaltet für gegen Wahlcomputer. Das ist auch nicht ganz wunderbar.
Ich habe gerade Zeichen bekommen, wir haben doch noch
haben wir noch?
Ja, sind noch zwei dazu.
Her damit.
Ja, hallo, hier ist Tobias Kaufmann aus Paderborn. Ich habe gerade sehr interessiert Ihren zweiten Beitrag zu den Nähdaten-Wahlcomputern oder Wahlgeräten gehört. Das hört sich ja alles sehr sicher an und so weiter, was die TTW da versucht. Aber ich persönlich bin selber auch Wahlhelfer hier in Paderborn und kompliziertes Wahlrecht hin oder her. Ich persönlich finde, dass die Bürger sich nicht zu fein sein sollten, auch komplizierte Auszählungen durchzuführen. Deswegen bin ich persönlich gegen diese Wahlcomputer, weil ich einfach denke, man kann viel zu viel manipulieren. Sonst, ihr macht einen tollen Job, Jungs. Weiter so.
Tschüss. Ja, das sind so die Leute, die das noch nicht mitgemacht haben. Hier Köln hat ja 100% Wahlcomputer. Ich habe vorher die Wahlen auch mitgemacht, die Auszählwahlen. Und ich bin froh jetzt, dass wir auf den Knopf drücken und haben das Ergebnis.
Ich bin froh, dass es Leute gibt wie diesen Anrufer, die sind kritisch und die sollen weiter aufpassen. Sie können sowieso nichts gegen die Wahlcomputer machen. Aber da sicherstellen, dass nichts passiert, das können sie. Und das finde ich gut.
Ja, Herr Back, Sie verweigern Windows. Da wollte ich wissen, was halten Sie von Mac Mini?
Ich verweigere Windows, das stimmt ja nicht ganz. Und Mac Mini finde ich schon nett. Hätte ich ganz gern mit dem 26-Zoll-Monitor zusammen. Wäre eine feine Sache, den kleinen Mini daneben.
Würdest du das machen?
Ja, okay. Wenn du mir das schenkst, ist es Weihnachten, ne? Also es ist nicht mehr weit bis
dahin. Da gehe ich lieber ins Waisenhaus, die freuen sich mehr darüber. Was willst du mit dem Mini-Mac? Herr Back, es ist Schluss, die Sendung ist zu Ende.
Ich ein Böb.
Ein Böb. Und?
Daumen hoch, zack, zack.
Zick, zack, sagst du sonst immer.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik? Manfred Kläuber. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.